darf man da auch Verständnis für haben, solange man das Gefühl hat, irgendwie ist es trotzdem vielleicht eine Offenheit da und irgendwie der Wille, was dazu zu lernen.
Katzen und Cash Cows, der diskursive Musical-Podcast mit Lesanne Wiegand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen und Cash Cows. Ich gebe es zu, auch mich hat diese Sommerpause, anders kann man es nicht nennen, etwas überrascht. Sonst hätte ich euch natürlich nicht so hängen lassen, einfach mit dem Cliffhanger eine halbe Folge von meinem Gespräch mit Hannah Ehlers zu veröffentlichen und dann einfach 3 Monate zu verschwinden, mehr oder weniger. Aber nun gut, ich bin zurück, zumindest für jetzt und für diesen zweiten Teil meines Gesprächs mit Hannah, die uns mehr über Privilegien berichtet, die uns vom Workshop ihres Musicals Nasty Women berichtet und vor allem darüber, wie es jetzt weitergeht und wie sich das für sie anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören!
Weil es ja auch gleichzeitig trotzdem man als Theaterschaffende in so prekären Situationen ist. Also weil das Arbeitslosengeld 1 war jetzt auch nicht viel und die Inflation, es hat trotzdem dazu geführt, dass ich mir irgendwie in den letzten, also dass ich einfach sehr knapp gelebt habe in den letzten Monaten so. Und dann fällt es natürlich auch manchmal schwer, die Privilegien zu sehen, weil man sich denkt, boah, jetzt ist schon wieder irgendwie der Einkauf 10 Euro teurer als noch vor ein paar Wochen. Ja. Und keine Ahnung, mein nächstes Engagement zahlt irgendwie deutlich unter der Honorarempfehlung vom Bundesverband Freie Darstellende Künste, aber ich mache den natürlich trotzdem, weil es ist ja immerhin trotzdem Geld. So. Also es ist ja auch wieder so eine Gleichzeitigkeit von irgendwie, wenn ich jetzt vergleiche mit irgendwie alten Schulfreundinnen oder auch aktuellen Freundinnen, die andere Jobs haben und irgendwie 3-mal im Jahr in Urlaub fahren können und so, ist es trotzdem so ein Gefühl von, jetzt nicht ganz brotlos, aber vielleicht zumindest irgendwie sushi-loses Künstlertum.
Brot von gestern.
Genau.
Künstlertum. Ich glaube, du hast auch total recht, damit irgendwie bei dieser Privilegienaufzählung bei den Eltern oder beim Elternhaus anzufangen, weil manchmal ist es ja einfach schon ein Privileg, wenn man mit Eltern aufwächst, die einen lieben. Oder mit einem Elternteil, was einen liebt. Ne? Und
was einfach Freiraum gibt. Also ich habe gerade lustigerweise vorgestern mit meiner Mutter mich unterhalten, irgendwie über meine Kindheit und Spielen und sowas. Und dann ging es so ein bisschen darum, dass bei einigen Freundinnen, wo ich war, dass in den Häusern immer alles so schick war und man immer so wusste, okay, das ins Wohnzimmer dürfen die Kinder nicht rein und so. Und dann, und bei uns war das halt immer anders so. Das Wohnzimmer war das Spielzimmer. Wir haben da was weiß ich gemacht und ich habe halt schon mit 4 oder 5 irgendwie weiße Strumpfhosen so mit Filzstift so angemalt wie die Cats-Kostüme. weil das einfach mein Lieblingsmusical war in dem Alter. Und dann habe ich da irgendwie ich hatte das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen, aber ich habe immer die Programmhefte gelesen von Cats. Meine Eltern hatten 2 Programmhefte von Cats zu Hause und die Musik halt gehört. Und anhand dieser Programmheftbilder haben wir das dann da auf dem Sofa irgendwie reenacted. Und dann kommt die Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle. Dann, als ich dann irgendwie so 5 war oder so, da haben mich meine Eltern dann mitgenommen zu Cats. Große Freude, große Erwartung. Und dann danach war ich so enttäuscht, weil da hatten wir jetzt so viel Geld bezahlt und man durfte nicht mal mittanzen. Also das habe ich überhaupt nicht begriffen. Aber irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Aber da war natürlich auch, sage ich mal, von der kreativen Seite ein großer Freiraum schon ganz früh irgendwie zu Hause auszuleben, die Musical-Leidenschaft.
Wir hatten zu Hause, da war ich so 6 oder 7, hatten wir eine Phantom der Oper-Kassette. Und das war damals mein Lieblingsmusical. Also ohne, dass ich das natürlich so sagen würde. Und heute, also ich würde gerne manchmal in die Zeit zurückreisen und einfach den Lisanne von damals richtig hart, weiß ich nicht, in die Zukunft ballern, weil, wow.
Vor Phantom der Oper hatte ich tatsächlich richtig Angst in dem Alter. Meine Eltern hatten nämlich auch die Castaufnahmen von Phantom der Oper und ich habe das nur einmal mitbekommen, da gibt es ja so eine Stelle, wo sie so richtig doll schreit. Und das hat mir so eine Angst gemacht und es gab in dem Programmheft von Cat so eine Doppelseite mit Phantom der Oper-Werbung und da war er halt einmal mit diesem in Maskenball, wo er so ein Skelettgesicht oder so ein Totenschädelgesicht hat und halt das mit der Maske. Und ich fand die Seiten so unheimlich, dass ich immer diese ganzen Werbeseiten so ganz schnell überschlagen habe. Ich wusste immer, dass diese Seite kommt und ich mochte das gar nicht angucken. Ich fand das so unheimlich.
Ich habe Cats gesehen, da war ich ungefähr 12. Und ich liebe Katzen, also echt, die echten Tiere, meine ich jetzt. Aber ich hatte richtig doll Schiss vor. Also vor den Katzen.
Ja, bei Cat, das verstehe ich aber
mit
12. Auch.
Mhm.
Stimmt, die Seite mit McCavity musste ich auch immer überschlagen, weil ich sie so unheimlich fand.
Ich liebe alles daran. Aber eigentlich ist, also die beste Geschichte ist natürlich die weißen Strumpfhosen mit dem Filzstift. Das ist, das ist ein Highlight. Naja, und ich glaube tatsächlich, und natürlich hat es auch wahnsinnig viel mit Privilegien zu tun und auch mit einer gewissen Resilienz, dass man aufwächst und dass man ein Erwachsener wird und irgendwie denkt, ich kriege das schon hin. Also erstmal ohnehin schon als Kind oder als Jugendlicher da rangeführt werden zu werden. Es gibt Theater und das ist was irgendwie zu mir gehört oder wo ich teilhaben kann dran. Also ne, wenn wir uns diese, wenn wir uns diese Umfrage, die ja vor ein paar Wochen überall auf jedem Theater-Instagram-Account, ja, also auf jedem theaterschaffenden Instagram-Account war, diese Fresenius-Umfrage, wo es darum ging, dass unfassbar viele Menschen Theater für förderungswürdig halten, aber unfassbar wenig Menschen da tatsächlich reingehen und denken, das ist was für sie.
Ja.
Das sollte uns auch irgendwie in der Verantwortung, die wir tragen, als Theaterschaffende total zu denken geben. Spannenderweise war ich 2 Tage oder 3 Tage, nachdem diese Ergebnisse präsentiert worden, war ich im Theater, in einer Premiere, in einer Uraufführung, in einer Stadt, die bei der letzten Erhebung, ich glaube 2019, wo 60% der Bevölkerung Migrationsgeschichte hatte. Und ich saß einfach in diesem Theater und da waren wirklich, also auf der Bühne und im Zuschauerraum, zu einem unfassbar hohen Anteil, also wirklich sowas, ich würde schätzen, so 95% Weiße.
Ja.
Und das...
leider nicht wunderlich.
Da sollten die kleinen Alarmglöckchen, die vielleicht auch schon mal größer sind, angehen. Habe ich immer das Gefühl. Ne, genau. Und also ich finde es total gut, über Privilegien zu sprechen, auch weil wir gerade im Musical ja lustigerweise ganz häufig darüber sprechen, welche Privilegien wir eben nicht haben.
Ja, das stimmt.
Und
vor allem auch als Frauen.
Ja. Und dann aber auch gleichzeitig zu sagen, aber wir haben auch ganz viele.
Ja, total. Das ist, also, das ist mir auch in der Arbeit sehr klar geworden, dass meine Weiblichkeit sozusagen das, oder dass das der Bereich ist, wo ich eigentlich als einziges kein Privileg habe. In allen anderen, sei das Hauptfarbe, sei das Ability, sei das Klasse, nein, auf Deutsch weiß ich, aber eben AkademikerInnenhaushalt, so bin ich privilegiert. Und das heißt jetzt nicht, dass die Diskriminierung, die ich als Frau erfahre, deswegen irgendwie weniger scheiße ist, so. Aber trotzdem, genau, ist es wichtig, sich das vor Augen zu führen und gerade dann eben auch. Also, das ist eben auch was ich mit diesem Musical hoffentlich irgendwie, oder das ist etwas, was ich mir sehr wünsche, dass es vermittelt, ohne den erhobenen Zeigefinger, dieses intersektionale Denken von wegen, wenn ich mich für Frauen einsetze, dann möchte ich mich für alle Frauen einsetzen und nicht nur für die Frauen, die sehr, 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 sehr ähnlich sind wie ich.
Ja.
So. Genau. Und ja, einer der, also ich arbeite in dem Stück tatsächlich auch viel mit Zitaten, die auch wirklich dann als Zitate gekennzeichnet vorkommen. Und ja, eins der grundlegenden ist da: Nobody is free until everybody is free. So. Und ja. Das hoffe ich sehr, dass ja, da Theater auch irgendwie vielleicht, oder dass man da auch vielleicht wieder neu Mut für bekommt und Liebe für bekommt, da wirklich sich für was einzusetzen irgendwie. Weil ein zweiter sehr, sehr wichtiger Satz in dem Stück ist, also es gibt eine längere Passage zum Thema Scham und eben dieses, was passiert, wenn ich meinen Ansprüchen gerade an meinen Einfluss auf die Welt, wenn ich dem nicht gerecht werde, da ist das ein weiteres zentrales Zitat von Brené Brown. Man kann niemanden durch Herabwürdigung oder Beschämung dazu bringen, sich zum Positiven zu verändern, weil Scham den Teil in uns zersetzt, der sich für veränderungswürdig hält. Also deswegen bringt halt auch ein erhobener Zeigefinger nie irgendwas. Man muss den Leuten Mut machen, man muss den Leuten sagen, hey, überleg doch mal, wie cool es sein könnte, wenn wir uns einfach zusammentun und unsere Unterschiede wahrnehmen und sagen, ja, aber das ist okay, dass wir unterschiedlich sind, dass wir alle nicht perfekt sind und jetzt schauen wir zusammen, was wir verändern können irgendwie mit all unseren Fehlern. Und ja, dass man da auch mit einem Gefühl von Hoffnung vielleicht irgendwie aus so einem Abend rausgehen kann. Das wäre mein großer Wunsch.
Ja, vor allem, weil da trägt man das ja mit in die Welt. Und ich glaube tatsächlich, also in die Alltagswelt, sage ich jetzt mal so. Und ich habe das auch gemerkt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in den letzten Jahren auch viel dazugelernt. Auch und gerade das nicht, dass es für total viele Menschen nicht möglich ist, von 0 auf 100 in die Utopie zu starten. Und irgendwie, ich habe mich ganz viel immer früher darüber aufgeregt, wenn Leute so nach dem Motto, ja, und jetzt ist das trotzdem noch so ein alter weißer Mann, dabei weiß er doch, dass das scheiße ist. So. Aber bei total vielen Leuten müssen wir ja einfach wahrnehmen, dass es gut ist, wenn sie sich auf den Weg machen.
Auf jeden Fall.
So, ja. Ne, wenn du irgendwie 50, 60, 70 Jahre gelebt hast und du mit dem Ansinnen durch das Leben gegangen bist, dass das schon, also ne, dass du halt irgendwie als weißer Mann die Krönung der Schöpfung bist,
ja.
So, dann macht man sich mit Mitte 60, also wird man, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man so diehard Feminist wird.
Ja, also da denke ich auch so, Hauptsache, es bewegt sich in die richtige Richtung, ja. Auch wenn es vielleicht sich manchmal nicht so schnell bewegt, wie wir uns das wünschen. Ja.
Ja,
und das ist natürlich schwer, gerade auch wenn man irgendwie anfängt, dann sich mit in ganz vielen verschiedenen Thematiken auseinanderzusetzen, dann sowohl an sich selbst eben nicht so diese krass realistischen Ansprüche zu haben, aber auch an andere, wo ich mir oft selber sagen muss, ja, vor 4 Jahren wusstest du doch selber auch noch gar nichts zu dem Thema.
Ja.
So, dass wenn da jetzt jemand in den letzten 4 Jahren sich nicht so informiert hat, dann darf man da auch Verständnis für haben, solange man das Gefühl hat, irgendwie es ist trotzdem vielleicht eine Offenheit da und irgendwie der Wille, was dazu zu lernen und irgendwie der Wille, grundsätzlich erstmal alle Menschen mit Respekt zu behandeln und so weiter, dann ja, glaube ich auch, dass das mehr bringt, als irgendwie, wenn es so einzelne perfekte Leute gibt in einer ansonsten irgendwie sehr egozentrischen Gesellschaft.
Ja, total. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ihr habt einen Workshop gemacht von diesem Stück.
Ja.
magst du davon einmal erzählen? Und vor allem, ich habe das Gefühl, unpopular opinion, aber that's me. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren sind Workshops als eine Art Allheilmittel so rausgeschickt worden in die Welt. Also was wie, also auch als eine fantastische Entschuldigung, wenn ein Stück bei einer Uraufführung nicht so gut funktioniert hat. Dass dann
hast du dann gesagt, es liegt daran, dass es kein Workshop
genau. gab? Genau, also was? Naja, aber okay. Wir hatten ja keinen Workshop. Wobei man natürlich irgendwie...
Dann hätte man vielleicht einen machen sollen.
Wobei, aber natürlich, ne, wir wissen auch, so Workshop bringt erstmal gar nicht so viel, wenn man nicht den Willen hat, daraus was lernen zu wollen.
Ja, das bestimmt. Also ich glaube, dass
das
vielleicht... Ja, da stell erstmal deine Fragen.
Genau, also so ein bisschen vielleicht vorgeschickt die Frage, was hat dich dazu gebracht zu sagen, okay, jetzt muss das mal raus oder jetzt ist so ein Workshop so eine gute Sache und dann vielleicht welche Rolle erst einmal sozusagen das auch für deine vielleicht zukünftige Arbeit an diesem Stück spielt und vor allem natürlich, wie war's? Wie habt ihr das gemacht?
Ja, ich hoffe, das waren jetzt ja mehrere Fragen und wie ich mich dafür entschieden habe, einen Workshop zu machen, tatsächlich war das eher so ein Plan B. Also vor ungefähr einem Jahr habe ich noch gedacht, ich könnte dieses Musical oder ich würde dieses Musical als freie Eigenproduktion auf die Bühne bringen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich kriege vielleicht irgendwie genug Förderungen zusammen, um das quasi jetzt in diesem Jahr um diese Zeit einfach selbst zu produzieren. Und genau, habe letzten Sommer eben weiterhin diverse Anträge gestellt und habe irgendwann gedacht, okay, ich kriege da aber überall Absagen. Das wird nichts mit der Eigenproduktion so. Und ich hatte aber eine Zusage von einer Stiftung bekommen, von der McKenia-Stiftung. Das wäre halt quasi ein kleiner Baustein einer Produktion gewesen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann auf jeden Fall keine Produktion finanzieren, habe ich mir gesagt, okay, vielleicht kann ich aber stattdessen mit dem Geld von dieser Stiftung einen Workshop machen. Und habe die dann halt gefragt und die waren erstmal so ein bisschen so, und wann wäre dann eine Premiere? Und ich war so, das weiß ich nicht, das müsste, also so nach dem Motto, es wäre dann erstmal nur der Workshop und dann müsste man danach gucken, wie es weitergeht. Aber, und dann haben die eben gesagt, ja, okay, darfst du machen, darfst das Geld dafür verwenden. Und dann, das war im Januar jetzt, und dann, genau, habe ich gesagt, okay, cool, dann mache ich einen Workshop. Im Nachhinein bin ich total glücklich, dass es jetzt nicht um diese Zeit schon eine Produktion ist, weil das hätte ich, glaube ich, also ich habe so schon das alles irgendwie mit Ach und Krach nur geschafft, also auch einfach die Fertigstellung des Materials und so, dass wenn das jetzt schon direkt eine Produktion gewesen wäre, dann das wäre, glaube ich, ein bisschen zu früh gewesen einfach. Und deswegen habe ich halt im Januar quasi das so festgelegt und das dann ja auch so kommuniziert. Und ich sag mal, dadurch, dass die Leute ja nicht wussten, auch auf Instagram und so, dass ich eigentlich schon vorhatte, eine Produktion zu machen, wurde das natürlich dann ganz anders aufgefasst. So. Was aber auch gut war für mich, weil dann fühlte sich das auch ganz schnell nicht mehr nach Plan B an, sondern nach, das ist eben der Weg, den man geht, um irgendwann zu einem wirklich runden Stück zu kommen. So. Genau. Und ja, dann habe ich angefangen, irgendwie Darstellerinnen zu suchen, zu überlegen, was brauche ich dafür, wo mache ich das und so. Genau. Und ja, das war dann auch für mich total gut, jetzt erstmal eben diese Deadline zu haben, wo ich wusste, okay, bis dahin will ich das Stück erstmal grundsätzlich einmal fertig haben. Also natürlich ist es bis zur Uraufführung immer nur ein Zwischenstand, aber es soll einmal alles da sein. Ich habe auch relativ schnell gemerkt, ich will nicht nur irgendwie nur den ersten Akt machen oder sowas, sondern ich will schon irgendwie versuchen, einmal ganz durchzukommen, damit man irgendwie den Bogen auch so ein bisschen sieht. Was wir tatsächlich nicht ganz geschafft haben, das kann ich gleich nochmal erzählen. Aber genau, und dachte dann, okay, das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, dann irgendwie Leute von Theatern einzuladen und eben Fachpublikum, was vielleicht Feedback geben kann und so. Und genau, dann ja, hatten wir in der letzten Woche 5 Tage Workshop-Zeit, was einfach sehr, sehr wenig Zeit ist für ein eigentlich 2-stündiges Musical. Wir haben wirklich, wir haben das, also das ganze Team ist krass durchgezogen. Also wir haben echt teilweise so auf mehreren Ebenen gearbeitet. Okay, Chris, das ist die Regisseurin, du gehst jetzt mit sowieso in den Raum, ihr arbeitet in der Szene, ich arbeite mit sowieso an dem Song und unser Pianist arbeitet nochmal mit ihr an deren Mehrstimmigkeit oder so. Also wir haben wirklich versucht, irgendwie alles aus diesen paar Tagen rauszuholen. Und das war wirklich gefühlt nicht selbstverständlich, aber wir haben es wirklich geschafft, echt am Ende eine sehr schöne, ja, schon szenische Lesung dahin zu legen. Wir haben tatsächlich das Finale als Cliffhanger offen gelassen. Nein, das war tatsächlich am dritten Tag des Workshops habe ich einfach entschieden, weil ich habe gemerkt, okay, wir bräuchten für das Finale sowohl musikalisch als auch textlich, also nicht direkt szenisch, aber von den Sprechtexten her, bräuchten einfach noch so viel Probenzeit und könnten dann von den anderen Sachen nichts irgendwie im Ansatz wiederholen oder nochmal festigen. Und da habe ich gesagt, dann machen wir lieber den Rest richtig und lassen das Finale weg als andersrum. Genau, und ich habe das Gefühl, dass der Workshop sehr, sehr, sehr wertvoll für mich war. Einerseits, um zu erkennen, dass es grundsätzlich funktioniert, dass es grundsätzlich ein gutes Fundament ist, dass, also wir hatten am letzten Tag eine Generalprobe, wo so ein bisschen Friends und Family da waren und abends eben die Präsentation, wo eben auch Theatermenschen verschiedenster Positionen und Jobs da waren. Beides relativ klein im Rahmen, also wir hatten da einen Probenraum, da haben irgendwie 30 Stühle reingepasst, also es war wirklich jetzt nicht groß, sondern aber eine Person hat gesagt, ich habe mich gefühlt wie in einem Probensaal am Off-Broadway. Und das fand ich auch total schön, weil so sollte das sich ja auch anfühlen. Und also gerade bei dem Publikum aus Friends and Family, die haben schon so viel gelacht und so viel applaudiert, die waren so konzentriert dabei. Das Fachpublikum war ein bisschen zurückhaltender, aber auch sehr positiv. Also die haben nicht so viel gelacht, aber auch sehr viel applaudiert und auch sehr viel freundliches Feedback und positives Feedback gegeben. Das macht natürlich, gibt natürlich die größte Motivation, da jetzt dran weiterzuarbeiten. Weil man natürlich gleichzeitig auch merkt, da kann man nochmal feilen, da kann man nochmal irgendwas prägnanter oder schärfer machen, da braucht es noch mehr Variationen, damit es auch in der dritten Strophe nicht gleichförmig ist oder irgendwie sowas. Und da ist es tatsächlich so, also an dem Abend war da noch gar nicht so der Raum, aber ich habe mich jetzt mit mehreren Leuten gezielt nochmal verabredet für Feedback, so auch ein guter Freund von mir, der Komponist ist, der war am vorletzten Tag schon einmal da und hat wirklich sich auch Notizen gemacht und so. Und mit dem telefoniere ich nochmal. Andere Leute haben auch ein bisschen was aufgeschrieben, was ich mir dann alles in Ruhe angucken werde. Und in den letzten Wochen musste ja auch vieles dann einfach fertig werden. Jetzt freue ich mich einfach total drauf, mit erstmal ein bisschen Abstand und Pause und dann mir alles nochmal in Ruhe anzugucken. Und genau, alles auf den zweiten bestmöglichen Stand zu bringen, sozusagen. Und außerdem habe ich natürlich jetzt auch so ein bisschen Videomaterial. Wir haben die Präsentation gefilmt. Da werde ich was draus zusammenschneiden. Weil ich habe nämlich, also auf die Einladung, die ich verschickt habe, auch sehr oft die Reaktion bekommen, oh wow, das klingt super spannend, ich kann leider nicht kommen, aber filmt ihr das, können wir einen Mitschnitt sehen. Und genau, da habe ich natürlich auch die Hoffnung, dass aus dieser Versendung sich da irgendwo mehr Interesse entwickelt bei einem Theater, was vielleicht irgendwie Lust auf das Stück bekommt.
Und mir ist gerade aufgefallen, du hast es vorhin nur kurz erwähnt, weil das ist ja wirklich jetzt kein kleines Stück. Also es ist kein
kein Kammerspiel mehr.
Genau, sondern
es war ursprünglich von der Idee eins, aber genau, jetzt ist es eben für 8 Darstellerinnen und das lässt sich auch, also durch die Diversität nicht wirklich runterbrechen. Also ich habe das jetzt im Workshop so gemacht, dass 2 Hauptfiguren jeweils von einer Person gespielt wurden, weil eben das Geld nicht da war für mehr Leute. Das soll aber auf einer Bühne nicht so sein. Also jetzt als Beispiel, ich habe selber die Rolle der Pharaonin Hatschepsut in diesem Workshop gemacht, habe aber auch vorher angesagt, das ist kein Besetzungsvorschlag. So. Das soll nicht von einer weißen Frau gemacht werden, die irgendwie dunkle Haare hat oder so. Das ist einfach nur, ich koste mir selber nichts und kann den Text schon. Deswegen mache ich das jetzt. aber das ist kein Besetzungsvorschlag, sondern das soll auf jeden Fall anders gemacht werden. Genau. Und deswegen ist es mir aber auch, genau, weil du sagst, weil es eben ein großes Stück ist, so wichtig, dass ich dem jetzt auch die Zeit gebe, die es braucht, um das eben nicht mit irgendwie so zusammengekratzten Mitteln und irgendwie nur halb guter Technik und nur halb genug Probenzeit irgendwo irgendwie mache, sondern das hat es schon verdient, dass es irgendwie wirklich mit Liebe ausgearbeitet und dann irgendwo mit Liebe produziert wird. So.
Ja. Und ich weiß, es ist immer ein bisschen unangenehm, über so ideale Zustände zu sprechen. Aber du hast jetzt vorhin auch schon so viel über ideale Zustände gesprochen und auch irgendwie sehr offen darüber, dass der Workshop eigentlich Plan B ist, der dann aber ein fantastischer Plan B, der zu Plan A,
also A wurde, ja.
So. Wenn du träumst in Bezug auf Nasty Women, was passiert dann jetzt demnächst und wo endet das mal? Also nicht irgendwie, wo endet das, weil natürlich eine Premiere ist für dich so eine Art Ende, aber es ist natürlich auch ein total großer Anfang. Also.
Okay, ich muss jetzt überlegen, wie, also weil ich habe da tatsächlich einen ganz klaren Traum.
Aber den musst du nicht so konkret nicht, sagen.
Genau,
du
kannst ich den bisschen ausspreche, ich verschleiere das ein bisschen, ja. Also einerseits habe ich eine sehr schöne Rückmeldung auch von einem Verlag bekommen. Die Person konnte nicht kommen, aber hat gesagt, sie würden sich sehr gerne damit beschäftigen. Sie finden das sehr interessant. Ich soll bitte gerne Material schicken. Deswegen ist da eben die große Hoffnung, verlegt zu werden. Und dann gibt es ein Theater in Deutschland, was ja auch immer wieder gute Musical-Produktionen macht, wo nicht, also von denen wurde quasi ein Freund geschickt zum Zuschauen. Und wenn, ja, in meiner Idealvorstellung würden die irgendwann die Uraufführung machen. Ich sage jetzt eben nicht, welcher Verlag und welches Theater, aber das ist so das, wovon ich träume. Genau. Und ja, aber auch in dem vollen Bewusstsein, dass das eben alles natürlich noch dauern würde. Und genau, aber davon erlaube ich mir jetzt einfach mal zu träumen und alles von meiner Seite dafür zu tun, dass es wahr werden kann. Und dann, ja, schaut man mal, ob das so passiert.
Und ich habe zu weiterarbeiten nach Workshops. In Deutschland habe ich eine These.
Okay, aber sag mal, gibt es denn überhaupt so viele? Weil ich habe noch gar nicht so oft, also klar, Stage Entertainment macht irgendwie Workshops für sich. Aber ich habe noch gar nicht so oft von Workshops in Deutschland was mitbekommen, so von, also machen Theater auch mal, also weil ich sag mal jetzt so, dass Komponisten oder Komponistinnen selber sagen, ich mache jetzt mal einen Workshop, also es gab ja mal diesen Workshop von Tim Liebtina vor irgendwie 1-2 Jahren, aber sonst kriege ich zumindest persönlich, aber ich stecke natürlich auch eigentlich gar nicht so drin in der Musicalbranche. Aber ich kriege da gar nicht so viel mit von Workshops.
Also es ist tatsächlich doch immer mehr. Ich glaube sogar, vielleicht erzähle ich jetzt auch Blödsinn, aber ich glaube nicht. Man muss ja manchmal auch einfach nur an sich selber glauben, dass man keinen Blödsinn erzählt. Ja. Dass sogar in München an der Theaterakademie, in dem Musicalstudium, gibt es sogar jetzt ein Modul, wo quasi in jedem Jahr machen die irgendeine Art von Workshop einer Uraufführung eben mit diesen Studierenden. Und das ist natürlich auf der einen Seite auch, also ich glaube, da ist vor 2,5 Jahren ist da das Scholl Knospe der Weißen Rose geworkshoppt worden. Und doch, also hin und wieder irgendwie in Luisenburg-Festspielen gibt es Workshops von den Ohrführungen, die sie machen, ab und an. Oder sogar auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit jetzt. Ja, also man hat es irgendwie immer wieder. Mhm. Auch weil man sich natürlich irgendwann einig darauf geworden ist, dass halt Stücke besser werden können, wenn man Workshops macht vorher.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall, weil ich meine, da sitzt man dann monatelang in seinem Kämmerlein und denkt sich irgendwas aus und stellt sich vor, wie das dann so wäre. Aber wenn man es dann einmal von Menschen gesungen und gesprochen hört in einem Raum, dann ist es schon, dann merkt man sehr schnell sehr viel.
Ja.
Gleichzeitig natürlich auch nicht alles. Also auch in diesem Fall manches, da habe ich, also stelle ich mir beim Schreiben vor und dann sind da Videoprojektionen und dann laufen die ganze Zeit von links nach rechts über die Bühne. Das können wir natürlich auch nicht nachstellen, wenn wir da an unseren Notenständern im Kreis sitzen. So, deswegen ist es, also klar, wenn man mehr Mittel hat, kann man natürlich auch mal irgendwie einzelne Nummern schon richtig ausarbeiten und solche Sachen. Aber natürlich ist da ein Workshop auch nur begrenzt sozusagen, also man kann nur begrenzt ausprobieren. Gleichzeitig denke ich, okay, wenn es aber schon im Schulkreis irgendwie funktioniert, dann würde es ja mit Bühnenbild und Kostüm und sonst was wahrscheinlich noch besser funktionieren. Also dann ist es ja schon mal ein guter Anfang, wenn es sogar so schon irgendwie was vermittelt und berührt und die Leute mitnimmt.
Ja, weil manchmal ist das ja eigentlich schon, also manchmal ist das ja der bessere Hinweis, weil ich sage jetzt mal so, mit Projektion abdecken kann man immer noch, ne?
Das stimmt, das stimmt. Mit viel Geld kann man aus sehr vielen Sachen zumindest eine geile Show machen, so, ne?
So, und das ist, das habe ich auch schon häufiger, glaube ich, in diesem sogenannten Internet erzählt, dass ich bin ja zum Beispiel auch meine allerliebste Probe in Theaterproduktion ist immer, also in Musiktheaterproduktion ist immer die Klavierhauptprobe, weil das irgendwie nochmal auf so eine reduzierte Art irgendwie plötzlich Dinge greifbar macht und man dann auch da, also je nach Orchestrierung natürlich, aber auch nochmal die Musik hört. So. Und ich finde, da ist...
Stimmt, sorry, dass ich da so reingehe, aber das meinte meine Arrangeurin auch so nach dem Motto, wir haben jetzt eben erstmal nur Klavier, aber wenn man, also man kann aus einem guten, runden Klavierarrangement immer ein cooles Bandarrangement machen, aber es ist viel schwieriger, aus einem krassen Bandarrangement ein gutes, rundes, reduziertes Klavierarrangement zu machen, so.
Ja.
Als vielleicht nochmal Bebildlichung der Sachverhalt.
Genau, und auch tatsächlich dieses, eben wie du sagst, mit viel Geld kann man immer zur Not eine gute Show machen, aber wenn man eben Notenpulte hat und einen Stuhlkreis, dann ist man ja ganz anders auch an dem Text und einem bleibt, also du hast da dann nicht die Möglichkeit, was wegzunuscheln, also was quasi in so ein,
man kann sich nicht verstecken.
In eine Bühnenchoreografie, in eine Bühnenshow wegzunuscheln, ne? Ist ja, auch natürlich übertrieben, stimmt, und runtergebrochen, weil nicht, also es schließt sich ja nicht so komplett aus und das wissen wir alle und ich habe es jetzt auch nochmal für alle anderen auch gesagt.
Ja.
Für die, die noch dran alle, sind und nicht schon abgeschaltet haben, als ich gesagt habe, bitte wählt nicht die AfD.
Ja, das haben ja auch alle Musicals nochmal ihre eigenen Schwerpunkte. Also wenn es jetzt ein Tanzmusical wäre, dann würde dein Workshop mit Stühlen natürlich nicht so wahnsinnig viel aussagen. Aber das hier ist, würde ich sagen, wirklich ein Inhaltsmusical, wenn man das so sagen kann. Also ein Musical, wo wirklich sehr, sehr, sehr viel Worte drin sind. Was manchmal mir so im Nachhinein fast ein bisschen leid tut für die Sängerin, weil wenn man singt, dann hat man ja auch gerne mal längere Töne und sowas. Das kommt aber bei mir eher selten vor, weil ich immer sehr viel Text in allem, vor allem in den Liedern habe, der da auch nicht gestrichen werden kann, weil er sehr wichtig ist.
genau, aber wo wir sozusagen einmal abgebogen sind, ist, wie schwer, also wie fühlst du dich gerade in Bezug darauf, dass du halt weißt, du musst da an manche Sachen vielleicht nochmal ran? Weil, also ich weiß von mir zum Beispiel, und das meine ich jetzt bei jeder Art von Texten, alles, ich finde, mir fällt es wahnsinnig schwer, mich selber zu redigieren, besser zu machen. Für mich gilt wirklich, leichter ist neu schreiben. Damit meine ich jetzt nicht Musical neu schreiben, aber halt so.
Ja, ja. Also ich glaube, da bin ich jetzt gerade, also für ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber es ist jetzt erst ein paar Tage nach der Präsentation. Jetzt gerade, also wir haben ganz oft diese Metapher des Babys, was geboren wird, benutzt. Und wenn man so will, bin ich jetzt gerade noch im Wochenbett. Alles ist noch ganz roh. Ich will noch keine Kritik hören. Ich will erstmal nur genießen, dass es jetzt da ist und dass es irgendwie lebt. Und ich hatte vor ein paar Tagen dann eine E-Mail von jemandem bekommen, der mir Feedback, habe nur gesehen, okay, es ist eine Datei mit 4 Seiten Fließtext. Und da habe ich sofort wieder zugemacht und war so, das kann ich jetzt noch nicht lesen. Aber ich gleichzeitig habe ich auch schon am Tag darauf gemerkt, dass ich mich auch total darauf freue, gerade weil die Reaktionen so durchweg positiv waren. Also wenn man einfach weiß, ja, es muss noch gefeilt werden, aber da ist trotzdem schon so viel so Gutes irgendwie, dann ist das auch was, worauf ich total Lust habe. Mhm. Also ich habe schon noch ein bisschen Bammel vor dem Feedback, weil das ist ja zum Beispiel dann auch oft sowas, wo man an so Kill Your Darlings-Punkte kommt, wo es heißt, das ist da an der Stelle eigentlich gedoppelt, das könnte man rausnehmen. Dann sagt man, aber ich finde das so schön, ich möchte das nicht rausnehmen. Und dann merkt man, ja, es stimmt schon, man müsste es wäre besser, wenn es rauskommt und so. Da habe ich schon auch erstmal ein bisschen, natürlich möchte ich konstruktive Kritik hören, aber natürlich ist es auch nicht immer leicht, das alles so anzunehmen. Gleichzeitig lasse ich mir Kritik geben von Menschen, die sich auskennen und denen ich vertraue und wo ich weiß, die wollen auch mein Bestes und die sagen das alles nur, weil sie irgendwie mir helfen wollen. Gehe ich da eigentlich auch mit gutem Mut ran und dann habe ich schon das Gefühl, gerade weil ich da jetzt erstmal dann wieder keinen Zeitdruck habe, dass ich mich eigentlich auch freue, daran nochmal mit den neuen Erkenntnissen irgendwie zu arbeiten. Aber vielleicht fragst du mich das auch nochmal ein paar Wochen, wenn ich dann dabei bin und weiß, wie groß oder was für Baustellen es tatsächlich noch gibt, wie groß die sind oder auch wie klein und so.
Ich mache mir auf jeden Fall eine Erinnerung an mein Handy. Mein Handy wird mich daran
erinnern. Ja, gerne.
Ich finde das so witzig, weil ich habe mir ja, als ich jetzt angefangen habe, unter diesem neuen Konzept die Podcast-Folgen aufzunehmen, habe ich immer gesagt, okay, ich möchte eigentlich am Ende nicht mehr fragen, wie sonst immer, was war das beste, tollste, aktuellste Theatererlebnis, was du gemacht hast, weil ich mehr mit Leuten über Utopien reden möchte. Dann kommt es aber dazu, dass wir meistens halt schon 1,5 Stunden über Utopien reden, bevor ich dann frage, was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft? Aber ich mache es trotzdem, weil ich bin unbeirrbar. Und ich finde, über schöne...
Ja, ich habe mir auch was überlegt.
Und über schöne Dinge in der Zukunft müssen wir mehr reden. Deshalb auch an dich die Frage, in all der Nastiness, in all der Selbstermächtigungsbrille, durch die Selbstermächtigungsbrille. was wünschst du dir vom deutschen/deutschsprachigen Musical in der Zukunft?
Meine Antwort darauf, die im ersten Moment vielleicht etwas pathetisch klingt, aber wir haben ja eigentlich im Musical mit Pathos nicht so ein Problem, sag ich mal, ist Liebe. Und ich meine ganz ausdrücklich nicht romantische Liebe, sondern ich meine das ganz konkret auf 3 Ebenen. Im Schreiben wünsche ich mir Liebe für das Stück und für die Figuren, dass Geschichten und Figuren mit Liebe entwickelt werden, mit Liebe ausgearbeitet werden, ernst genommen werden. Und dass einfach es immer mehr Figuren gibt aus ganz verschiedenen Lebensbereichen, mit ganz verschiedenen Hintergründen, mit ganz verschiedenen Geschlechtern, Hauptfarben und allem. Also sozusagen genau da mehr Liebe im Schreibprozess. Ich wünsche mir mehr Liebe im Produktionsprozess, vor allem den DarstellerInnen gegenüber. Wir haben beim Workshop ganz oft das Feedback bekommen, dass es irgendwie so eine schöne Atmosphäre war, dass sie das gar nicht kennen, dass man irgendwie sich so sicher und gesehen fühlt und so. Und ich weiß ja selber, wie es ist, als Schauspielerin mit Unsicherheiten und all der Angst, die man da doch mit sich rumschleppt, da zu stehen und dann unter diesem großen Perfektionsdruck, der im Musical herrscht, an Sachen zu arbeiten. Es ist einfach aufreibend und da wünsche ich mir von Verantwortlichen viel, viel, viel mehr Liebe für alle Beteiligten, dass man die Leute sieht und wertschätzt und ernst nimmt und ja, da einfach Verantwortung übernimmt für die Menschen, die da diese Arbeit tun irgendwie. Und am Ende wünsche ich mir auch Liebe fürs Publikum. Also, dass man das Publikum ernster nimmt, dass man ihm vielleicht auch mal mehr zutraut, dass man sich wirklich fragt, für wen schreibe ich das eigentlich? Wer sitzt da eigentlich? Was interessiert die? Oder wer sitzt da eben noch nicht? Wie kann ich Sachen machen, die auch Leute anlocken, die normalerweise nicht ins Theater gehen? Und irgendwie, wir sind immer so schnell dabei, auf der Bühne irgendwelche großen Werte zu vertreten und eben ständig über Liebe zu reden und zu singen. Und dann fehlt aber die Liebe so sehr in allen Bereichen hinter und neben der Bühne. Und ja, diese Diskrepanz hat mir schon irgendwie seit meiner ersten Regiehospitanz am Theater echt zu schaffen gemacht. Und das war irgendwie auch mein großer Wunsch, oder ist es immer noch mit dem Projekt, ja, das, da einfach Sachen anders zu machen. Genau, auch, das kann man ja noch weiterführen, in zum Beispiel in sowas wie Nachhaltigkeit, dass man eben irgendwie auch nachhaltigeren Prozessen hinter der Bühne denkt und vielleicht jetzt nicht, also wir haben irgendwie alle Kostümteile im Vintage-Store gekauft, so. Und klar, man hätte sich das wahrscheinlich einfacher gemacht, wenn man alles irgendwo bestellt hätte, aber da habe ich ganz bewusst gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht, so. Ja, doch, eine Sache mussten wir schon bestellen, das haben wir nicht anderweitig gefunden, aber sonst. Genau. Und deswegen lässt sich das für mich gut zusammenfassen mit: Ich wünsche mir mehr Liebe.
Das war's, mein Gespräch mit Hannah Ehlers. Wenn ihr mehr über Hannah und oder ihr Musical erfahren wollt, guckt doch mal in die Folgenbeschreibung. Da sind auf jeden Fall die Links zu den beiden Instagram-Profilen. Sofern euch diese Folge, dieses Gespräch oder die letzten diversen Gespräche gefallen, informiert, inspiriert oder vielleicht auch geärgert haben, weil Ärger ist manchmal auch ein produktives Gefühl, dann teilt mir das doch gerne mit, entweder als DM auf Instagram oder Facebook, jeweils unter @katzenundcashcows oder per E-Mail an katzen.und.cashcows@gmail.com. Empfehlt den Podcast gern weiter, teilt ihn mit euren FreundInnen, mit TheatergängerInnen, KollegInnen und Partners in Crime. Und wenn ihr das gemacht habt, dann tut mir doch noch den Gefallen. Abonniert, bewertet. Ihr kennt das Spiel. Es hilft immer sehr, den Podcast noch bekannter zu machen. Und wenn ihr all das gemacht habt, dann bleibt mir immer noch nichts anderes zu sagen, außer habt eine musikalische Zeit und guckt hinter die Kulissen. Ciao!
Als so eine Art Allheilmittel. Halleluja!